finde es ganz fantastisch, dass wir so oft erleben als Gemeinde und eine Rückmeldung bekommen, dass der Glaube ein fester Halt ist, der in Krisen trägt und hilft. Das empfinde ich als eine ganz große Gnade, die Gott uns schenkt, weil es ja Motivation ist. Ja, wir können viel arbeiten, wir können Leuten etwas bezahlen für die Arbeit, aber was wir nicht bezahlen können, ist, dass jemand Sinn in seiner Arbeit sieht und dass jemand merkt, jawohl, das, was ich hier einbringe und wo es mich Zeit kostet und Kraft, wo ich vielleicht auf manche Dinge verzichte, verändert Menschenleben, dass sie tragfähig werden und irgendwann später einmal eine große Kraft dadurch entfaltet wird. Das haben wir diese Woche mitgekriegt, zeitgleich zu diesem Jungschar-Zeltlager, wo wir gemerkt haben, da ist vor Jahren in ein Kind etwas eingepflanzt worden. Und ist auch schon Jahre nicht mehr dabei gewesen. Und jetzt ist das ein Anker gewesen in einer schweren Zeit. In einem kolossalen Gegensatz dazu ist doch Glaube, es gibt viele Arten von Glaube, was man glauben kann. Das, was mein Vater mir oft erzählt hat, immer wieder, hat mir oft erzählt, als der Krieg begonnen hat, war er 9 Jahre alt. Als der Krieg zu Ende war, war er 14 oder 15 Jahre alt. Dieser Krieg hat ihn als, ja, das ist ja die erste Phase im Leben eines Kindes, eines Jugendlichen, wo er beginnt, über Lebensziele nachzudenken. Und diese Generation, diese Kinder sind mit 9 Jahren nicht nur in ein Kriegsgeschehen hineingekommen, sondern auch in diese NS-Propaganda. Man hat den Kindern erzählt, ja, wenn dieser Krieg zu Ende ist, da werden wir siegen und ihr werdet in Russland oder weiß jemand wo sonst, werdet ihr als Herren einziehen, werdet große Länder kriegen, ihr werdet ein Paradies erleben, ihr werdet ein super Leben vorfinden. In diese Propaganda sind die Kinder hineinerzogen worden. Und dann haben sie langsam, also 44, 45 erlebt, weil sie ja auch eins und eins zusammenzählen konnten, was eigentlich los ist und wie der Krieg aus war. Sagt mein Vater, da ist eine Welt zusammengebrochen, weil das, worauf er gehofft hat, zerbrochen ist. Glaube, der Glaube hat versagt. Der Glaube an den Führer. Immer wieder erlebe ich, wie Leute an die Liebe glauben. Sie haben jemanden kennen, verlieben sich, dann bauen sie darauf ein Leben auf und sie glauben an die Liebe und plötzlich, es gibt viele Gründe, ob ein Seitensprung oder irgendwas von einem, aber auf einen Schlag ist das aus und sie haben das Gefühl, der Boden unter den Füßen ist ihnen weggezogen. Oder es gibt Leute, die bilden eine Lebensphilosophie aus, einen Glauben, wie ihr Leben verläuft. Zum Beispiel sagen sie, ich bin Atheist, ich glaube nicht, dass es nach dem Tod weitergeht. Ich denke, wir leben dieses Leben, dann ist Feierabend. Aber ist das eine Lebensphilosophie, die tatsächlich festen Halt gibt auf den letzten Metern deines Lebens? Beschreiben Sie einem Atheisten wie mir, wie ich mir das Jenseits vorzustellen habe. Beschreiben Sie einem Atheisten wie mir, wie ich mir das Jenseits vorzustellen habe. So ist der bekannte, aus Ulm stammende Kabarettist und Moderator und Unterhalter Harald Schmidt einmal in einem Interview gefragt worden. Er hatte sich im Verlauf dieses Interviews bekannt zu einem christlichen Glauben. Es ging, glaube ich, um die Auferstehung. Hat gesagt, das glaube ich. Und dann kontert der das Gegenüber und sagt, ja, wie soll ich mir das Jenseits vorstellen? Ein Atheist, wie ich es bin. Und die Antwort, die Schmidt darauf gegeben hat, fand ich sehr bemerkenswert. Er geht gar nicht groß aufs Jenseits ein. Er sagt, ob Sie Atheist sind oder nicht, das zeigt sich auf den letzten Metern Ihres Lebens. Ich habe Zivildienst gemacht in einer katholischen Pfarrei. Da war ein Krankenhaus um die Ecke und ich habe erlebt, wie die Leute, wenn der Tumor nicht mehr zu halten war, als bekennende Atheisten plötzlich geschrien haben und haben den Pfarrer geholt. Also ob Sie Atheist sind, das wird sich noch zeigen. Oft in Gesprächen, natürlich als Pastor, redet man oft mit Menschen über den Glauben. Ganz selbstverständlich, das liegt in der Natur der Sache. Aber dann kommt es oft vor, dass Leute sagen, naja, irgendein Glaube hat doch jeder. Ich denke dann, ja, und sie wollen sich dann rechtfertigen und wollen sagen, ja, das ist alles toll, was ihr da macht, aber ich habe auch meinen Glauben. Und ist doch eigentlich egal, was für einen Glauben man hat. Und ich werde immer mutiger, heute zu sagen und relativ schnell zu sagen, nein, das ist nicht wahr. Es ist nicht gleichgültig, was für einen Glauben du hast. Es ist entscheidend, ob du einen Glauben hast, der trägt, wenn es eng wird. Der trägt, wenn du auf den letzten Metern deines Lebens bist. Wir haben heute den fünften und letzten Gottesdienst in unserer Reihe. Gott schenkt dir. Das Thema heute lautet, Gott schenkt dir im Glauben festen Halt. Und ich möchte uns eine Geschichte, einen Bericht lesen von drei Menschen, die auf den letzten Metern ihres Lebens angekommen sind. Sehr unterschiedlichen Menschen, die sehr unterschiedlich damit umgehen. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, das ist die Passionsgeschichte des Lukas, die Verse 32 bis 43, das ist ein Teil aus der Kreuzigungsgeschichte. Da wird erzählt, es wurden aber auch noch andere hingeführt mit Jesus, zwei Übeltäter, zwei Kriminelle, dass sie mit ihm gekreuzigt würden. Und als sie an die Stätte kamen, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn da selbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider, warfen das Los darum. Und das Volk stand und sah zu. Auch die Obersten spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Es spotteten die Kriegsleute. Aber der Übeltäter einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und hilf uns. Da antwortete der andere und strafte ihn und sprach, fürchtest du dich nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hier kommt für mich sehr gut zum Ausdruck, wie Glaube aussieht, der trägt, wenn es eng wird, wenn du auf den letzten Metern deines Lebens angekommen bist. Und hier wird gesagt, was ist ein Glaube, der trägt? Und wie finde ich zu einem solchen Glauben, der trägt? Das Erste, was ich mir neu gemerkt habe an dieser Geschichte, was ich daraus lernen kann für unsere Frage, heißt, begreife das Gottvertrauen Jesu als tragfähig. Begreife Jesu Gottvertrauen als tragfähig. Am 30. Juni 1858, also vor vielen, vielen Jahren, über 100 Jahre, gab es einen ganz berühmten Seiltänzer, der hieß Charles Blondin. Dieser Charles Blondin, der war berühmt für ganz spektakuläre Dinge und den größten Vogel hat er abgeschossen, als er ein Seil über die Niagarafälle gespannt hat und da rüber balanciert ist und wieder auf die andere Seite. Sowas hat es bis zur damaligen Zeit nicht gegeben. Aber das war nicht genug für ihn. Er hat, also es muss wirklich ein begnadeter, begabter Seiltänzer gewesen sein, der so sicher war auf dem Seil, wie wenn wir ganz normal auf der Erde gehen. Der hat dann Dinge gemacht. Der ist halb drüber gelaufen, dann hat er scheinbar, das kann man nachlesen, Spiegeleier gekocht auf dem Seil oder hat sich hingelegt und ist wieder, hat getan, wenn er einschläft und ist dann wieder aufgestanden, hat also allen solchen Schabernack gemacht. Und irgendwann kam er einmal an, ist rübergelaufen, kam wieder auf der anderen Seite an, die Masse hat getobt, dann hat er gesagt, glaubt ihr mir, dass ich einen von euch Huckepack über dieses Seil tragen kann und wieder zurück? Die haben getobt, haben gesagt, natürlich, wir glauben das, gar kein Problem. So, dann hat er gesagt, wer ist der Erste? Und da hat sich niemand gemeldet. So der Bericht. Und ich denke, so ist es doch mit dem Glauben oft auch. Oder so habe ich zumindest das Gefühl. Viele glauben, dass es Gott gibt. Wenn man so redet in der Nachbarschaft oder wenn Leute mal einen Glaubenskurs machen. Wir hatten letztes Jahr einen Alpha-Kurs, haben sich Leute angemeldet. Da war völlig klar, natürlich glauben wir irgendwie. Wir glauben an Gott, natürlich gibt es einen Gott. Aber vertrauen Sie Ihr Leben wirklich diesem Gott an, wenn es eng wird. Ich muss an der Stelle noch einmal von Jesus reden. Wir müssen zurückgehen vor 2000 Jahren auf diesen Hügel Golgatha, wo wir gerade davon gehört haben, wo diese Soldaten mit Jesus dorthin kommen, mit diesen zwei anderen Übeltätern, wo viele Menschen unterwegs sind, ein Volksauflauf, Jesus und diese beiden Übeltäter gekreuzigt werden, in der Mitte Jesus wird berichtet, auf der einen Seite einer von diesen Kriminellen, auf der anderen Seite der andere. Ja, und dann warten die Leute. Das ist ja furchtbar, wenn so etwas passiert. Da werden die Leute, da muss man irgendwie reagieren. Auch jemand, der zuguckt, reagiert irgendwie. Wie? Wir wissen das selber, ich weiß das von mir. Wenn ich etwas tue, was nicht ganz hasenrein ist, dann werde ich manchmal aggressiv, um das irgendwie zu überspielen. Also die Reaktionen, dass die Leute dann gespottet haben über Jesus, das stelle ich mir einfach so vor. Die wussten ganz genau, dass da irgendwas nicht richtig ist. Und dann überspielt man das und fängt dann noch an, irgendwie zu schimpfen. So ging es dazu. Und der Tod ist langsam näher gekommen. Ist plötzlich spürbar. Und mitten in diesem Geschehen hören wir Jesus sprechen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da ist wieder dieses Wort Vater, was Jesu Glaube verkörpert. Er hat sich selbst in dieser Situation in Gottes Hand gehalten und geborgen gefühlt. Gell, wie brechen wir oft in eine Bodenlosigkeit und beginnen da Sorgen schon bei Kleinigkeiten. Wer weiß, was die nächsten Wochen für dich ansteht. Vielleicht bist du heute da und machst dir über bestimmte Dinge Sorgen. Das Erste, was wir lernen können, dieser Geschichte, begreife das Gottvertrauen Jesu als tragfähig. Aber wie finde ich zu diesem Gottvertrauen? Wie finde ich dazu? Das ist so ein zweiter Punkt, der mir wichtig geworden ist an diesem Text. Nämlich, erkenne Gott, erkenne dich selbst und erkenne Jesus. Erkenne Gott, erkenne dich selbst und erkenne Jesus. Über die letzten Meter der drei wird erzählt, wie plötzlich einer von diesen drei, die da am Galgen hängen, zu schreien beginnt. Er schreit, er wird aggressiv. So geht es mir ja auch manchmal, dass ich mich in einer Notsituation dann nochmal aufbäume und dann haue ich einfach da rein, wo vielleicht die schwächste Stelle ist, weil ich denke, irgendwie muss ich meine Aggression loswerden. Und dann fängt der da am Kreuz hängt und der ganz genau weiß, jetzt ist es nicht mehr lang, da hüpft er nicht mehr weg, dann wird's auch sein. Jetzt fängt er an und sagt, Mensch, bist du nicht der Christus? Wenn ja, dann hilf dir doch selbst. und hilf uns. Das ist ja so, dass wir oft so reagieren. Aber dann ist da der andere auf der anderen Seite und der guckt an Jesus vorbei zu seinem Kollegen, der da auch am Kreuz hängt und sagt zu diesem Kollegen, du, hör zu, fürchtest du nicht, du hängst doch auch am Kreuz. Und jetzt flippst du so aus. Hast du nicht mal an der Stelle Ehrfurcht? Fürchtest du nicht Gott? Du bist doch auch jetzt geliefert. Was fängst du jetzt noch an, hier irgendwie jemand anzugreifen? Und ich denke, das, was dieser eine, der jetzt mit seinem Kollegen das Gespräch anfängt, macht, ist genau der Anfang des Glaubens. Manchmal komme ich in Krisen, manchmal kommst du in Krisen und plötzlich merkst du, ich stehe vor dem lebendigen Gott. Plötzlich begreifst du, es gibt Gott. Und der Anfang des Glaubens ist, dass du erschrickst und merkst, jawohl, da ist ein Gott da. Du wirst ehrfürchtig und du sagst das, was dieser Mensch auch sagt. Fürchtest du dich nicht auch vor Gott? Das ist der Anfang des Glaubens. Dass wir beginnen, Gott in seiner Heiligkeit und Majestät als Schöpfer zu begreifen. Das Zweite, dieser Mensch fängt dann an und redet weiter, auch noch an Jesus vorbei zu seinem Kollegen. Und er sagt, wir beide sind mit Recht hier am Kreuz. Wir empfangen nur, was Konsequenz unserer Taten ist. Das ist das Zweite, was zu einem tragfähigen Glauben führt. Ich werde ehrlich. Ich sehe mein Leben unverstellt und bekenne meine Schuld. Ich treffe manchmal Leute, wenn wir dann so gerade über den Glauben im Gespräch sind, dann sagen sie, wissen Sie, Herr Pastor, ich kann einfach nicht glauben. Das ist toll, was Sie hier machen, aber ich kann einfach nicht so glauben. Und dann komme ich mit Ihnen ins Gespräch und dann merke ich, die Frage nach Schuld in Ihrem Leben, die schieben Sie weit weg. Sie sagen, wissen Sie, ich tue doch alles, was in Ordnung ist. Tue Recht und scheue niemand. Das ist mein Lebensmotto und ich bin der Meinung, das kriege ich auch ganz gut hin. Und dann sage ich, ich kann das für mich selber nicht behaupten. Ich erlebe in einer Woche so viele Situationen, wo ich Fehler mache, wo ich nicht so handle, wie ich es möchte oder wie es auch vor Gott recht ist. Dann kommen die Leute und lenken ziemlich schnell ein und sagen, ja logisch, wenn man so genau nimmt, das ist ja klar, da macht jeder seine Fehler. Dann sage ich, aber Gott nimmt es genau. Gott nimmt es genau. Und darum, lüg dich nicht mehr selber an. Versteht ihr, du findest im Glauben dann Halt, wenn du aufhörst, dich selber zu belügen. Wenn du Sünde Sünde nennst. Wenn du diverse sexuelle Beziehungen, egal in welcher Art, wirklich Hurerei nennst. Wenn du bereit bist, dir klar zu machen, Ehebruch ist Ehebruch. Oder wenn du endlich aufhörst, Lüge als Schlauheit zu kaschieren. Und sagst, jawohl, Lüge ist Lüge. Oder Selbstsucht. Egoismus. Wenn du endlich aufhörst, nicht in der Glaubenstheorie, aber im praktischen Lebensvollzug, so zu handeln und so zu leben, als wärst du der Nabel der Welt. Und du vergisst darüber, dass Gott der Nabel der Welt ist. Es ist furchtbar, wie viele sich einreden, alles ist doch irgendwie gut. Ich kann das für mich nicht behaupten. Ich muss das mir immer wieder deutlich machen. Ich brauche eine Kraft, wo ich über meine Fehler hinwegkomme. Und der zweite Schritt zu einem tragfähigen Glauben ist, nenne Sünde Sünde. Und jetzt, sind noch bei diesem Mann, der da am Kreuz hängt und der für sich plötzlich auf diesen letzten Metern seines Lebens ganz tiefe Erkenntnisse hat. Und jetzt redet er plötzlich nicht mehr an Jesus vorbei zu seinem Kollegen, sondern er guckt auf Jesus und sagt: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das heißt, er begreift, er hat irgendwie begriffen, so wie dieser Jesus das Leben begreift, das ist ein Weg, der trägt. So wie dieser Jesus lebt, das ist ein Weg, der Halt gibt. Und das ist das Dritte. Er glaubt, dass in Jesus Rettung ist. Versteht ihr, dass Glaube im Leben trägt, wenn es eng wird, hat damit zu tun, dass mir die Heiligkeit Gottes klar wird. Dass ich meine Verlorenheit anerkenne, dass mir klar ist, ich selber mache so und so viel Fehler. Ich brauche eine Kraft, die mir, ich sag mal, Legitimation gibt. Und das Dritte, dass ich Jesus als Retter, als Weg für ein tragfähiges Leben erkenne. Und dann, was ist dann? Dann vertraue Jesus. Als der Mann begreift, in Jesus ist Glaube, Glaube, der trägt, dann kann er nur noch rufen: Jesus, lass mich etwas von diesem Glauben erfahren. Gedenke an mich, wenn du im Paradies bist. Vielleicht ist mancher hier, der sagt: Okay, das berührt mich. Ich merke auch an vielen Stellen, wie mir dieser Glaube wichtig ist. Aber weißt du, ich bin halt nicht so religiös. Das ist mein Problem. Ich kann nicht glauben, ich bin einfach nicht so religiös. Sage ich, ich bin auch nicht so religiös. Ich könnte zur Not auf die Orgel verzichten. Ich habe vor einigen Jahren, das wissen die, die mich seit 8 Jahren oder 10 Jahren hier kennen, irgendwann habe ich mit meinem Kollarhemd ausgezogen. Und der Talar ist mir auch nicht besonders wichtig. Ich sage, das ist schön, ich freue mich, ich bin da manchmal in 2 Welten, aber was ich begriffen habe am Evangelium ist, das Eigentliche von der Religion ist doch, dass Gott in die Sünde der Welt gekommen ist. Dass der Sinn unseres ganzen, sag ich mal, Zaubers, den wir hier machen, ist doch nicht, dass die Gläubigen noch gläubiger werden. Der Sinn ist doch, dass die, die Sünder sind, zum ewigen Leben kommen, zu einem tragfähigen Leben. Und dann sage ich, wenn du sagst, du kannst nicht glauben, weil du nicht so religiös bist, dann hast du beste Chancen, ein guter Christ zu werden. Dann gibt es manche, die sagen, ich kann einfach nicht glauben. Punkt. Und wenn wir so im Gespräch sind, dann denke ich, eigentlich müssen sie ehrlicherweise sagen, ich will nicht glauben. Ich will nicht. Ich will nicht, weil sie genau wissen, es müsste sich so viel in ihrem Leben ändern. Das würde Konsequenzen haben, die sich auswirken. Ich denke, die Bibel sagt, macht uns deutlich, Jesus macht uns deutlich, wenn du nicht glauben willst, du brauchst nicht glauben. Wenn du nicht in den Gottesdienst willst, du musst nicht in den Gottesdienst kommen. Das brauchst du nicht. Du darfst ohne Gott leben. So ist das Leben gestrickt, das Gott uns schenkt. Das ist die Freiheit, die er uns gibt. Aber dann sei so ehrlich und sag, ich will nicht. Manche sagen, ah, weißt du, ich kann nicht glauben, weil ich so viel erlebt habe. Weil ich wirklich so viel erlebt habe. Nach all dem, was ich erlebt habe, weißt du, da bist du grün in den Ohren. Da kann ich nicht mehr glauben. Wenn du das erlebt hättest, dann könntest du auch nicht mehr glauben. Ich denke, das ist eine Ausrede. Weil wenn wir dann miteinander sprechen, dann kommt raus, dass sie ständig glauben. Ja, gehen auf die S-Bahn und gucken den Fahrplan an. Naja, ob ein Zug kommt oder nicht, da muss ich auch glauben. Oder lauft ihnen ein Polizist über den Weg, dann das, was der ihnen sagt, das tun sie. Aber da glauben sie doch auch. Da müssen sie sagen, ich bin hier berührt von dem, was ich hier sehe. Ich würde gern glauben, aber ich kann nicht glauben, weil ich so viel erlebt habe, außer an den Fahrplan und an die Polizei. Und dann kann man so weitermachen und am Ende bleibt nur übrig, dass sie nur an Gott nicht glauben. Sie sagen, und dann muss ich sagen, weißt du, du hast noch nicht genug erlebt. Du kannst doch erleben, dass dieser Glaube, dass Gott dir Kraft gibt. Und die vierte Gruppe, die man so ausmachen kann, wenn es um den Glauben geht, die sagen, naja, ich finde das wirklich gut, was ihr hier macht und ich merke auch, dass es mir gut tut, aber ich kann nicht glauben wegen der Kirche. Dann kommt der Papst oder manchmal kommt auch der Pfarrer oder was weiß ich, dann sagen sie, dieser Pfarrer, der hat irgendeine Weibergeschichte gehabt und deswegen kann ich nicht glauben. Und der Priester ist mit der Kasse durchgebrannt und deswegen kann ich nicht glauben. Und der Burkhard als Pastor, der hat mir gesagt, ich soll einen Beitrag zahlen und deswegen kann ich nicht glauben. Ja, so geht es. Das ist real existierende Gemeindearbeit. So. Natürlich, wir Pastoren, wir sollen Wegweiser sein zu Gott. Letzte Woche habe ich jemanden besucht in, wie hieß dieser Ort, irgendwie außerhalb von München war ich noch nie und bin da hingefahren und dann ist man natürlich auf die Wegweiser angewiesen. Und dann kommt man vorbei und dann stand da so ein ziemlich schiefer Wegweiser, hat gerade noch gesehen, was drauf stand. Ich wäre nie auf die Idee gekommen und hätte gesagt, so jetzt drehe ich um. Der Wegweiser ist etwas beschädigt, etwas lädiert, deshalb glaube ich nicht, was da drauf steht. Ja, das ist doch Blödsinn. Du kannst nicht in der Ewigkeit ankommen und kannst sagen, weil der Pastor Burkhard irgendwie so ein Kauz war, deswegen glaube ich nicht. Das ist lächerlich. Du weißt doch trotzdem, um was es geht im Leben. Versteht ihr? Es ist falsch, wenn jemand sagt, ich kann nicht glauben. Du kannst. Die Frage ist, willst du glauben? Und wenn ja, dann vertrau einfach Jesus. So wie jener Verbrecher, der am Kreuz gesagt hat, Jesus, gedenke an mich, wenn du ins Paradies kommst. Und Jesus hat ihn mit diesem Wunsch zu glauben nicht im Regen stehen lassen. Jesus hat gesagt, wahrlich, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er wird auch dich nicht stehen lassen. Deswegen vertrau Jesus. Wir werden jetzt gleich miteinander Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist ein Mittel, durch das Gott uns Glauben schenken möchte. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor deiner Tür. Ich klopfe an. Wenn du meine Stimme hören wirst, mir die Tür auftun wirst zu meinem Herzen, zu deinem Herzen, dann komme ich zu dir und wir feiern Abendmahl miteinander. Das ist ein Bild, das Jesus dir Glauben schenken möchte. Hören wir diese Einladung, wenn wir jetzt miteinander singen, kommt alle, kommt zu Gottes Fest. Wir wollen dieses Lied singen und wollen uns einstimmen auf die Abendmahlsfeier. Dann möchten wir Abendmahl miteinander feiern. Bei uns ist es so, bei uns darf jeder mit Abendmahl feiern. Wir sagen, das Abendmahl ist etwas, wo Gott uns beschenken möchte. Also jeder, der die Freiheit hat, ist jetzt eingeladen, Abendmahl mit uns zu feiern, wenn wir dieses Lied miteinander gesungen haben. Und dann erwarten wir und rechnen wir damit, dass Gott uns begegnet. Komm,